Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Es gab mal eine Zeit vor Billigfliegern und Round-the-World-Tickets, in der das Reisen lange dauerte, als man merkte, wie groß eigentlich unsere Erde ist und wie lange man braucht, zum Beispiel, um von Deutschland nach Indien zu reisen. Das Erlebnis war die Reise an sich. Für Leo und Sebastian aus Augsburg ist das genau der Grundsatz ihrer Weltreise. Eine Reise, die sich unterwegs entwickelt. Sie wollten von A nach A, von Augsburg nach Asien, ursprünglich nur für ein Jahr. Daraus sind jetzt 1 Jahr und 7 Monate geworden. Im März 2017 haben sie ihre Jobs als Wirtschaftsingenieur Sebastian und Trainerin für interkulturelles Lernen Leo hingeschmissen und sind dann mal los. Ohne Flieger. Wenn ich heute auf ihren Reiseblog 123frei.com ihre Route mal anschaue, dann sehe ich, sie sind nach der Türkei, dem Iran, Turkmenistan, Indien, Thailand, Vietnam in China, Shanghai angekommen. Hallo Leo und Sebastian.
Hallo Tilo.
Hallo Tilo.
Wie ist Shanghai für euch momentan?
Momentan ist es etwas kühl. Es ist seit einem halben Jahr der kälteste Ort, an dem wir waren, mit 20 Grad.
Okay, wie kommt ihr da unter in Shanghai?
Wir machen hier gerade Couchsurfing bei einem Pärchen, das wir über diese Internetplattform kennengelernt haben und die uns hier netterweise ein echt hübsches Zimmer zur Verfügung gestellt haben.
Mhm. Was begeistert euch an Asien so? Ich meine, ihr seid schon relativ lange Zeit jetzt dort.
Asien ist, ist einfach super vielfältig für uns. Asien denkt man vielleicht immer so an einen homogenen Kontext oder so, aber Zentralasien ist zum Beispiel nochmal ganz anders als jetzt hier Ostchina. Thailand ist nochmal ganz anders als Nepal. Aber in all den Ländern, ich glaube, was toll ist, das Essen natürlich, der Klassiker, super lecker. Und wir haben in all den Ländern total nette, freundliche, offene Leute kennengelernt.
Da muss ich gleich mal einhaken. Ich habe ein Bild gesehen auf eurem Instagram-Account 123frei. Da kochst du, Sebastian, Eier über einer heißen Quelle. Was war da los?
Das war in Thailand. Da haben wir einen kleinen Roadtrip gemacht. Wir haben uns für 10 Tage lang einen Mietwagen gemietet und sind damit durch die Nationalparks im Norden von Thailand gefahren. Und da haben wir einen Nationalpark gefunden, in dem es heiße Geysire gab. Also da kommt kochendes Wasser aus der Erde und das haben wir zum Anlass genommen, um unser Mittagessen da zu kochen. Und praktischerweise hatten wir auch noch 4 ungekochte Eier dabei, die haben wir dann in ein Sieb gehalten und in diesem heißen Wasser gekocht.
War lecker?
War sehr gut, ja.
Was war denn so Highlight, Lowlight bezüglich des Essens bei euch bisher?
Highlight auf jeden Fall Vietnam. War also diese Suppe, die sie haben, die, wie in Deutschland sagt man Pho, vor Ort sagt man ein bisschen anders. Wir haben es jedes Mal falsch ausgesprochen. Das war natürlich total lecker. Jedes Land hatte eigentlich, finde ich, sehr gute Gerichte, aber dann ist es doch 2,5 Monate in Indien, war das indische Essen ist natürlich super gut, aber irgendwann, weiß ich nicht, dann kommt doch ein bisschen Sehnsucht nach dem altbekannten Essen wieder auf. Mhm. Lowlight, also so richtig furchtbar war es nirgendwo.
Ja, vielleicht bei unserer Wanderung im Annapurna-Gebirge haben wir fast jeden Abend das Gleiche essen müssen, weil es da gar nicht so viel Auswahl gab dort in den Berghütten. Und da haben wir immer Dal Bhat gegessen, also Linsen mit Reis und einem Currygemüse. Und dann nach 2 Wochen Wandern hatten wir davon dann wirklich mal genug.
Lass uns nochmal ganz kurz zurückspulen, eben 1 Jahr und 7 Monate zurück. Was war denn eigentlich der Auslöser, dass ihr gesagt habt, so, jetzt gehen wir auf Weltreise?
Ja, ich habe im Fernsehen eine Dokumentation gesehen, wo jemand den Nil von der Quelle bis zur Mündung entlang gewandert ist und dachte, wow, cool, sowas würde ich irgendwie auch gerne mal machen oder vielleicht nicht gerade die Wanderung, aber auf jeden Fall länger im Ausland sein oder irgendwie sowas, eine lange Reise irgendwie zu machen. Und Sebastian hat relativ zeitgleich mir witzigerweise einen Link geschickt zu 10 Gründe, warum sie unbedingt mal eine Weltreise machen sollten. Und dann, weiß ich nicht, waren wir so bisschen drin in den Überlegungen und haben uns irgendwann gefragt, ja, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Auf was warten wir eigentlich? Und haben dann irgendwann beschlossen, doch, das machen wir jetzt.
Hat sich das denn bestätigt? Ich meine, das ist ja so eine Erwartungshaltung, dass man dann irgendwas sieht, wie bei euch jetzt im Fernsehen und denkt, nee, das will ich auch mal irgendwie erleben. Also hat sich das denn alles bestätigt oder gab es auch ein paar Enttäuschungen für euch?
Ich glaube, also ich jedenfalls hatte jetzt nicht so eine feste Erwartung, was wirklich auf jeden Fall kommen soll. Und das war auch für mich nicht, oder für uns beide war das nicht die erste Reise, längere Reise ins Ausland. Ja, bei so einer Reise natürlich ist nicht jeder Tag immer nur spitzentoll oder man steht nicht jeden Tag auf dem Gipfel im Himalaya und feiert den Triumph, sondern es gibt auch Tage, die sind halt einfach langweilig oder es gibt Tage wie gestern, da sitzt man einfach nur im Zug und teilt sich damit gefühlt 50 anderen Leuten irgendwie den Waggon. Mhm. Ja, ich glaube, so die Reise, die Bilder, die man von Instagram kennt, die sehen immer super toll aus und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und das ist natürlich nicht der Reisealltag. Das sind irgendwelche Highlights und das sind die Momente, die haben wir natürlich auch. Und das macht das Reisen auch toll, aber Reisen ist viel mehr als nur das.
Trauriges Reisen, das wäre die Welt dann hinter der schicken Instagram-Fassade. Und darüber haben wir auch schon im Early Bird gesprochen mit dem Journalisten Jochen Schliemann. Das Gespräch könnt ihr bei uns auf der Seite deutschlandfunknova.de nachhören. Jetzt sind wir aber erstmal bei der Weltreise von Leo und Sebastian. Sie sind heute unsere Weltempfänger hier im Early Bird und wollte wissen, warum denn so vehement das Flugzeug tabu ist.
Das hat mehrere Gründe. Einmal, das ist natürlich der ökologische Aspekt, dass Fliegen ja der größte Klimasünder gewissermaßen ist. Und wenn man wenig Zeit hat, man natürlich kaum andere Chancen hat, als zu fliegen, wenn man weiter weg möchte. Wir uns dachten, also wenn wir jetzt uns ein Jahr lang Zeit nehmen, dann können wir das auf jeden Fall mal anders ausprobieren und verzichten auf das Flugzeug. Es hat aber auch den schönen Nebeneffekt, dass wir viel langsamer unterwegs sind, dass wir tatsächlich an immer wieder Landgrenzen ja stehen und merken, hier ändert sich die Sprache, hier ändern sich teilweise die Gerichte, die gekocht werden, hier ändert sich das Aussehen der Menschen. Und wir haben Länder besucht, die wir vorab niemals geplant hätten. Und die wir jetzt aber durchgekommen sind, weil sie uns quasi auf dem Weg lagen. Tadschikistan hatten wir nie geplant und haben unterwegs von anderen Reisenden gehört, die uns das empfohlen haben. Und wir waren dann im Endeffekt 5 Wochen dort und sind nach wie vor total begeistert. Ist immer noch eins der Highlights unserer Reise.
Also so ein bisschen dieser Slow-Travel-Ansatz und dieser Ansatz, dass sich eure Reise eben beim Reisen entwickelt hat. Und ich habe gelesen, LKW in Pakistan, die haben es euch angetan. Warum genau?
Also die LKW in Pakistan sind wirklich sehr besonders. Sie sind super verziert, sie sind ganz bunt, sie haben vorne dran Windräder, die sich drehen während der Fahrt, sie haben blinkende Lichter und irgendwelche verrückten Hupen und wir haben die ganze Zeit an uns vorbeifahren sehen an den ersten Tagen in Pakistan und waren richtig fasziniert davon und hatten irgendwie richtig Lust auch mal bei so einem mitzufahren und dann waren wir einmal in der Stadt und mussten wieder nach Hause zu unserem Hotel kommen und haben einfach per Anhalter versucht, mitzufahren zu dürfen. Und dann hat doch tatsächlich so ein Lastwagen angehalten. Und das war dann unsere Chance, da mal mitzufahren. Mhm. Wir sind sogar noch mit dem LKW-Fahrer auf Facebook verbunden. Mhm. Und ganz am Ende, als wir ausgestiegen sind, hat er uns noch eine goldene Armbanduhr geschenkt. Ich glaube, das zwar nicht, dass sie ganz echt gold war, aber es war auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung.
Schönes Gastgeschenk. Ich habe mal nachgerechnet, es müssten jetzt eigentlich 49.300 Kilometer sein, die ihr zurückgelegt habt. Auf so einer langen Reise, da habt ihr natürlich immens viele Eindrücke gesammelt. Es gab auch ein paar heftige Geschichten, die ich nachgelesen habe auf eurem Reiseblog, zum Beispiel bei der Einreise nach China. Was lief denn da nicht so ganz rund?
Also bei der Einreise nach China, da waren wir ganz normal an der Passkontrolle und dann wurden auf einmal unsere Pässe von dem kontrollierenden Beamten behalten und wir mussten uns auf eine Bank setzen und dazu warten. Und alle anderen Leute, die da eingereist sind, konnten ganz normal weiter durchgehen und dann haben wir uns schon gewundert, was da wohl los ist. Und dann kam auf einmal ein Beamter und hat zu mir gesagt, in einem ziemlich unfreundlichen Ton, ich soll ihn jetzt begleiten, wir machen eine Gepäckkontrolle. Also musste ich mit ihm zusammen in einen abgetrennten Raum gehen, was schon mal komisch ist für die Gepäckkontrolle, weil das sonst immer in einem öffentlichen Raum stattfindet. Dann sind wir in den Raum rein und dann habe ich gleich gesehen, dass da so ein Metallstuhl mit Hand- und Fußfesseln war. Dann wurde es mir gleich ein bisschen anders. Dann hat er dann auch die Tür hinter uns zugemacht und hat in einem sehr unfreundlichen Ton gesagt, ich soll mein ganzes Gepäck auf dem Boden ausbreiten, was auch ungewöhnlich ist. Normalerweise kommt es zumindest auf den Tisch. Und dann hat er alles ganz genau durchgesehen und auch sehr viele Fragen gestellt, weshalb wir überhaupt nach China kommen, was wir daheim machen und auch sehr viele unpassende Fragen, ob wir Kinder haben wollen und wieso wir eigentlich keine Kinder haben, was wir von Hitler halten. Und dann der Höhepunkt war eigentlich, dass er dann während der Kontrolle ein Elektroschockgerät aus dem Regal genommen hat und es angemacht hat und vor mir damit rumgespielt hat, um mich einzuschüchtern. Da wurde es mir doch ganz anders.
Wie ging die Geschichte aus?
dann ist auf einmal ging die Tür auf, nachdem ich bestimmt eine halbe Stunde da drin war, und dann kam auf einmal Leo mitsamt ihrem Gepäck da reingestürmt und ich hab mich schon gewundert, und dann sind hier gleich zwei andere chinesische Beamten hinterhergelaufen und sie hat sich einfach Sorgen gemacht, was da drinnen wohl los ist, weil ich da mit dem Beamten allein drin war und nicht mehr rauskam. Und ja, sie wurde dann auch freundlich wieder rausgebeten. Und es hieß, alles wäre in Ordnung, und dann ja, ging die Kontrolle dann noch 5 oder 10 Minuten länger, und dann musste ich irgendwie einen Zettel unterschreiben auf Chinesisch, den ich nicht so verstanden habe, und dann hieß es, nun könnt ihr gehen.
Grenzerfahrung in China, die Sebastian da erlebt hat. Es ging weiter. Sie sind mit dem Rad dann durch Vietnam in Funktionskleidung. Dieses Land haben sie einmal mit dem Rad durchquert. Ich wollte von Leo wissen, wie sie an die Räder eigentlich gekommen sind.
Also wenn man in den Hauptstädten oder in den großen Städten startet, in unserem Fall war das Ho Chi Minh City ganz im Süden, dann war das eigentlich relativ leicht, an die Fahrräder zu kommen. Da gab es bestimmt 5 oder 6 gute Fahrradläden, und dann gab es einen ganzen Haufen Fahrradläden, die vielleicht nicht so die besten Räder verkauft haben. Und vielleicht innerhalb von 3 Tagen hatten wir unsere ganze Ausrüstung zusammen. Das heißt Räder, Satteltaschen, nochmal so Funktionsklamotten, Radlerhosen, sowas. Also das ging eigentlich ganz gut. Und Vietnam selbst mit dem Fahrrad zu befahren, das hat gut funktioniert. Die größte Herausforderung eigentlich war erstmal aus Ho Chi Minh City mit dem Fahrrad rauszukommen, ohne irgendwie überfahren zu werden, weil der Verkehr da doch ein bisschen anders ist, als was wir da sonst so gewöhnt waren. Es war auf jeden Fall ein Adrenalin-Push, aber wir haben es geschafft, wir sind rausgekommen, und dann war es toll.
Wenn ich euren Instagram-Account anschaue, dann kriege ich das Gefühl, dass alles sehr harmonisch abläuft. Jetzt seid ihr aber seit 7 Jahren ein Paar und habt vorher noch nicht zusammen gewohnt. Wie hat sich eure Beziehung auf dieser Reise verändert? Was würdet ihr sagen?
Also sie hat sich selbstverständlich zu ihrem Besten entwickelt. Nein, sie ist, zum Glück ist sie, unsere Beziehung tatsächlich sehr harmonisch und ausgeglichen. Aber Logo, am Anfang, wir hatten nicht zusammen gewohnt, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Und wenn man dann auf einmal jeden Tag rund um die Uhr aufeinander rumsitzt und vielleicht auch in nicht besonders schönen Guesthouse-Zimmern oder so die Zeit verbringt, dann ist es schon mal ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig.
Ja, man muss ja ein Level finden. Man muss ja irgendwie auf ein Niveau kommen, dass der eine irgendwie sagt, okay, heute machen wir, weiß ich nicht, mal 50 Kilometer mit dem Rad, und der andere sagt, nee, ich habe aber Lust, mir den Strand oder was weiß ich was im Hinterland was anzugucken. Also da habt ihr ein Level gefunden, ja?
Ja, da haben wir zum Glück ein Level gefunden. Es gibt überraschend wenig Tage, wo wir mal was getrennt machen. Und wir hätten am Anfang gedacht, wir machen das viel häufiger, dass jeder einfach mal, wie du eben sagst, so, der eine macht so, der andere macht ganz anders. Aber tatsächlich schaffen wir es immer gut, einen Kompromiss zu finden, und liegen da scheinbar mit unseren Interessen auch nah beisammen.
Jetzt muss Sebastian auch noch was sagen, sonst wäre es unfair, Leo.
Ja, nee, also ich finde auch, meistens klappt es wirklich ziemlich gut, und wir ja, finden es irgendwie auch schön, Sachen zusammen zu erleben. Und ich war dann auch zum Beispiel mal alleine unterwegs, und dann, ja, war es dann irgendwie fast schon ein bisschen langweilig, da alleine durch die Straßen zu laufen, weil oft fällt uns irgendwas auf und dann sagen wir, schau mal da, was ist das denn? Und dann gehen wir hin und reden mit den Leuten, und irgendwie ist es dann doch einfach netter zu zweit, sowas zu erleben. Dann kann man auch abends dann nochmal drüber sprechen, was haben wir denn heute gemacht, das und das ist mir in Erinnerung geblieben, und das hat sich auf jeden Fall zum Positiven weiterentwickelt.
Und sagt mal, wie macht ihr das mit dem Geld? Also ich meine, das kostet natürlich auch irgendwas, so ein Fahrrad zu kaufen. Gut, jetzt habt ihr es wiederverkauft, aber wo kommt da euer Support her?
Wir haben vor der Reise gearbeitet und haben glücklicherweise ganz die schwäbische Mentalität immer gespart auf irgendwas, auch wenn wir nie genau wussten, auf was. Und dann kam der Moment, wo wir dachten, yes, wir machen so eine Reise. Und da war glücklicherweise schon einiges zusammengespart. Und natürlich, wenn man so eine lange Reise macht, dann ist man auch nicht mehr so im Urlaubsmodus, wie wenn es jetzt nur ein 2-Wochen-Trip wäre. Also zum einen schauen wir natürlich bei den Unterkünften günstig zu bleiben, jetzt gerade Couchsurfing oder House-Sitting. Aber auch was jetzt Hostels zum Beispiel angeht, sind wir grundsätzlich eher in günstigeren Orten.
Welchen Tipp würdet ihr Leuten geben, die auch Lust haben irgendwie auf so ein Exploring, die irgendwie sagen, so, ich nehme ja auch vielleicht mal ein Jahr an Auszeit, ein Sabbatical oder irgendwas, will auch los, möchte es eigentlich auch vielleicht ohne Flieger machen, weil klimaneutral oder zumindest verträglicher. Was ist so euer Tipp, euer Hinweis, woran sollte man denken?
Grundsätzlich glaube ich würde jedem raten, plant so wenig wie möglich. Weil je mehr man plant im Vorhinein, das ändert sich sowieso alles wieder. Und wir hatten ein paar Visa von zu Hause aus beantragt und im Nachhinein fanden wir es fast ein bisschen schade, dass wir die schon hatten, weil wir damit dann auch an Zeiten gebunden waren.
Ja, mein Tipp wäre, dass man auch jetzt nicht nur die klassischen Backpacker-Länder besucht, sondern auch mal Länder, die jetzt vielleicht nicht so im Fokus der normalen Touristen stehen, wie zum Beispiel bei uns in Zentralasien und auch andere Länder, die wir besucht haben, wie Pakistan, wo jetzt nicht so viele Touristen unterwegs sind. Und die Länder haben uns echt wirklich beeindruckt, weil ja, man da oft noch einen ganz anderen Zugang zu den Menschen vor Ort hat. Die sind einfach interessiert an den Touristen und man kann da viel leichter mal ins Gespräch kommen oder wird mal eingeladen. Und ja, das ist eine super Erfahrung. Also man sollte nicht nur die Hotspot-Länder besuchen.
Sagt Sebastian und Leo, zusammen sind die beiden auf Weltreise. Ich habe sie vor der Sendung gesprochen. Aus technischen Gründen haben wir das aufgezeichnet. Japan, Nordkorea sind die nächsten Stationen und dann haben sie schon ein Ticket gebucht für ein Containerschiff. Dann wollen sie nämlich nach Zentralamerika rüber. Hätte ich nicht gedacht, aber in der Tat recht teure Angelegenheit, obwohl Containerschiff. 100 Euro am Tag, weil sie so lange unterwegs sind. Macht das dann 2000 Euro pro Person mit dem Containerschiff rüberzusetzen. Bilder von Leo und Sebastian findet ihr auf unserer Seite deutschlandfunknova.de und ihre genaue Route Punkt für Punkt, die findet ihr auf ihrem Reiseblog 12frei.com.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.